our Liebe. Be our Liebe.
Be our Liebe.
Be our Liebe. Darüber müssen wir reden.
Be our Liebe.
Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
Hast du das letzte Mal Bauchweh gehabt?
Ja, schon. Also so wie immer eigentlich. Und du?
Hey, bei mir war das letzte Mal irgendwie ein bisschen weniger schlimm als sonst.
Also was heisst schlimm bei dir?
Ja, einfach einen Tag lang Bauchkrämpfe, so dass ich Schmerzmedizin nehmen muss, wenn ich zum Beispiel arbeiten oder einfach so normal funktionieren.
Ja, du hast es wahrscheinlich herausgefunden, es geht in der heutigen Sendung um Menstruation.
Konkret Mensbeschwerden am Arbeitsplatz. Heute bin ich bei aller Liebe. Das Thema gehört auch zur Serie zur reproduktiven Gerechtigkeit, wo wir im Moment dran sind. Zur reproduktiven Gerechtigkeit gehören Fragen rund um die menschliche Fortpflanzung.
Und zu der Fortpflanzung gehört auch die Menstruation. Ohne das Blut einmal im Monat könnte sich die Menschheit nicht erhalten.
Und ja, Mensblut wird tabuisiert. Darum reden wir heute darüber.
Die Gästin bei uns im Studio ist Christine Bigler. Sie ist Sozialgeografin an der Universität Bern und befasst sich mit Fragen rund um Gesundheit und Geschlecht. Sie hat für die Stadt Zürich eine Studie zu Menstruationsbeschwerden am Arbeitsplatz durchgeführt. Ich bin Livia Schambrunn an der Technik heute.
Und ich, Monika Hoffmann, und führe das Gespräch mit Christine Bigler. Bevor wir inhaltlich starten, hören wir aber noch einen Song. Wie immer bringen die Gästinnen bei uns Musik mit. Hier kommt «Vogel und Meer» von Ibo.
Liebe.
Wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.
Du hörst bei aller Liebe auf Radio Rabe heute zum Thema Menstruationsbeschwerden am Arbeitsplatz. Heute bei mir zu Gast ist Christine Bigler. Sie hat in Geografie und nachhaltiger Entwicklung doktoriert und arbeitet im Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung, kurz IZFG, der Uni Bern. Wir arbeiten zusammen dort, das heisst, wir kennen uns aus dem Arbeitsumfeld, aber forschungsmässig arbeiten wir nicht zu den gleichen Themen. Weil wir aber schon noch so mitbekommen, was die anderen forschen, habe ich auch von dieser Studie erfahren zu Menstruationsbeschwerden am Arbeitsplatz. Und obwohl es kaum Daten gibt zu diesem Thema und sehr viele Menschen betrifft, ist es sehr wenig präsent in den Medien. Grund genug, heute darüber zu reden. Christine Bigler, ganz herzlich willkommen hier im Studio.
Merci vielmals, ich freue mich sehr, da zu sein.
Die Studie zu Menstruationsbeschwerden am Arbeitsplatz ist durch ein Postulat von zwei grünen Gemeinderätinnen aus Zürich angestossen worden. Die Anna-Beatrice Schmalz und Selina Valgis. Ursprünglich hat das Postulat gefordert, dass die Rahmenbedingungen für einen bezahlten Menstruationsurlaub, eine sogenannte Menstispens, sollen untersucht werden. Der Finanzvorstand der Stadt Zürich hat aber näher entschieden, dass man zuerst mal eine Befragung zu Menstruationsbeschwerden am Arbeitsplatz durchführen soll. Diesen wissenschaftlichen Auftrag hat die Stadt Zürich näher im IZFG gegeben. Und du, Christine, hast das Forschungsprojekt operativ geleitet. Wenn du ein Resultat herausheben müsstest, das dich besonders erstaunt, was wäre das?
Das wäre sicher die Betroffenheit, wie viele von den Befragten betroffen sind von regelmässigen und starken Menstruationsbeschwerden. Aber was mich vor allem auch erstaunt hat, ist, im Forschungsprozess ist es immer mehr sichtbar geworden, wie stark das Thema immer noch tabuisiert ist und stigmatisiert ist, obwohl es eben wirklich fast 50% von der Bevölkerung betrifft und es ein physiologischer Vorgang ist.
Die Resultate dieser Studie sind nicht wirklich breit in den Schweizer Medien thematisiert worden, obwohl es erstens eben fast die Hälfte der Arbeitnehmenden betrifft und zweitens, obwohl es einmalige Resultate sind für die Schweiz. Bisher gibt es nämlich kaum Daten dazu. Was denkst du, warum werden Mensschmerzen am Arbeitsplatz so wenig thematisiert?
Ja, oftmals wird es ja eigentlich normalisiert. Man redet nicht darüber. Man sagt, also man geht einfach arbeiten. Man hat eigentlich einen Körper, der immer funktioniert. Und dass man die Beschwerden würde thematisieren, passt einfach im Moment hier noch nicht in den Arbeitsmarkt oder als Gespräch am Arbeitsplatz.
Wir kommen vielleicht später dann noch darauf zu sprechen, warum eben das etwas schwierig ist oder was für Vorstellungen von einem Arbeitskörper man hat und man aufgrund von diesen Vorstellungen auch nicht darüber redet. Aber jetzt zuerst zu der Datenlage. Wie sieht die Datenlage weltweit aus? In der Schweiz gibt es eben noch nicht Daten oder nicht viel. Gibt es allgemein wenig Forschung zu diesem Thema?
Ja, das kann man so sagen. Es gibt allgemein wenig Forschung zum Thema. Es gibt eben für die Schweiz zum Beispiel keine Daten, wo man über die ganze Schweiz könnte, eine Aussage machen. Wir haben jetzt die Daten zur Stadt Zürich, wo wir eben über die Angestellten von Stadt Zürich können Aussagen machen. Anders sieht es zum Beispiel in Österreich aus. Dort gibt es einen Menstruationsbericht von 2024. Dort hat man eben flächendeckend die Daten erhoben. Es gibt auch Daten aus den Niederlanden zum Beispiel. Aber allgemein sind die Daten auch schwer vergleichbar, weil zum Beispiel hat man nicht immer gleich erfasst, was man unter Menstruationsbeschwerden versteht.
Also was hat man denn zum Beispiel zu Österreich untersucht?
Wie viel eben zum Beispiel an Menstruationsbeschwerden leiden, und dort sind die Zahlen auch bei 70%. Also 70% haben von sich aus angegeben, sie denken, dass sie oder fühlen, dass sie starke oder sehr starke Beschwerden haben.
Mhm. Ihr habt in eurer Studie zu den Menstruationsbeschwerden am Arbeitsplatz fast 20'000 MitarbeiterInnen von Stadt Zürich angeschrieben. Der Fragebogen ausgefüllt hat knapp die Hälfte davon, also rund 10'000 Personen. Ist so ein Resultat jetzt verallgemeinerbar? Das sind zwar sehr viele Leute, fast 10'000 Personen, aber erstens nur aus der Stadt Zürich und zweitens nur Stadtangestellte. Inwiefern ist das verallgemeinerbar?
Also es ist sicher jetzt für alle Angestellten, die menstruieren, für die Stadt Zürich verallgemeinbar. Weil wir haben geschaut, wer hat wirklich geantwortet. Und dann sieht man, dass die Altersverteilung genau gleich, eigentlich ziemlich gleich ist von den Leuten, die geantwortet haben. Und die Leute, die nicht antworten, also über die ganze Belegschaft, die menstruiert in der Stadt Zürich. Also man kann sagen, es ist eine gute Repräsentativität. Und somit gelten eigentlich auch die Daten.
Ihr habt jetzt nur Leute von Stadt Zürich befragt oder Stadtangestellte befragt. Wieso nur Stadtangestellte?
Weil das Postulat, das eben eingereicht worden ist, zielt eben wirklich auf die städtischen MitarbeiterInnen ab. Und darum haben wir auch die Personengruppe befragt.
Ihr habt die Angestellten von Stadt Zürich einen quantitativen Online-Fragebogen verschickt. Was habt ihr in diesem Fragebogen alles abgefragt?
Dort haben wir uns sehr stark an das Postulat gehalten, also was im Postulat ist gestanden, haben wir auch wie aufgenommen. Also es ist darum gegangen, man hat wollen ermitteln, wie viele Menschen, die menstruieren, haben starke und regelmäßige Menstruationsbeschwerden. Wie wird mit dem umgegangen am Arbeitsplatz? Und würden die Personen eine Menstruationsdispens, die gezahlt ist, nutzen, falls man es einführen würde? Das waren die drei grossen Blöcke gewesen.
Du hast im Vorgespräch erzählt, dass enorm viele Kommentare geschrieben wurden. Das heisst, im Fragebogen hat es bei den Fragen immer so offene Kommentarfelder, wo man dann etwas reinschreiben kann, wenn man noch etwas spezifizieren oder angeben dazu. Und der zeige ich eben in eurer Studie überdurchschnittlich viel kommentiert worden. Was heisst das überdurchschnittlich viel? Von wie vielen Kommentaren reden wir da?
Also wir reden hier von fast 5'800 Kommentaren, die sie
also
gemacht haben.
Also gut die Hälfte eigentlich, ja. 10'000 Leute.
Oder einfach, es haben natürlich gewisse Leute auch mehrere Kommentare geschrieben. Aber das sind wirklich sehr viele Kommentare und wir haben die dann rekodiert. Also wir haben wieder Gruppen gebildet, damit wir eben auch all die Antworten, die offenen Kommentare, wie können auswerten. Und das hat noch einmal wie so eine andere Tiefe geben können, dadurch, wir so viele Kommentare haben. Es hat natürlich auch gezeigt, dass die Befragten ein grosses Bedürfnis haben, sich mitzuteilen zu dem Thema.
Genau, und sind die Kommentare auch durch alle Alterskategorien, habt ihr das nachvollziehen? Also haben da alle Kommentare geschrieben oder sind das eher die Jüngeren gewesen, oder eher die Älteren?
Das war unterschiedlich gewesen, je nach Frage.
Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, du erklärst es dadurch, dass viel Redebedarf besteht und dass man einfach allgemein wenig über das Thema redet. Wir reden über die Kommentare im nächsten Block von unserem Gespräch. Und wir reden auch über die Resultate im nächsten Block. Zuerst kommt jetzt nochmal ein Song. Du hast eben die ganze Musik mitgebracht, die wir heute hören. Und der nächste Song ist von der Gruppe Nana Benz du Togo. «J'ai compris» heisst der. Warum hast du den mitgebracht?
Also eben, die Forschung habe ja nicht ich allein gemacht, sondern wir waren ein Team von 5 Leuten. Und ich habe alle gebeten, außerhalb von mir eben den Song mitzugeben, damit sie auch hier repräsentiert sind. Und diesen Song hat Michelle Amacker ausgelesen. Sie hat die strategische Leitung von der Studie.
Und sie ist Co-Leitung vom IZFG.
non, j'ai compris. Maintenant j'ai compris.
T'as compris.
Maintenant j'ai compris.
Quand je dis non, c'est non.
Maintenant j'ai compris.
Rabe.
Einfach gutes Radio.
Du hörst den Talk bei aller Liebe hier auf Radio Rabe, heute zum Thema Mensbeschwerden am Arbeitsplatz. Bei mir im Studio ist Christine Bigler, die an der Uni Bern zu Geschlecht und Gesundheit forscht. Sie hat vor gut einem Jahr mit ihrem Team eine Studie zu Mensbeschwerden am Arbeitsplatz verfasst. Christine, du hast vorhin gesagt, dass dich besonders hat erstaunt, wie tabuisiert das Thema immer noch ist, also in den Antworten von dem Fragebogen, den dir verschickt hat. Ihr habt im ersten Teil dieser Studie abgefragt, wie viele MitarbeiterInnen von starken und regelmässigen Mensbeschwerden betroffen sind. Von diesen fast 10'000 Antworten, die ihr bekommen habt, sind 63%, also fast 2/3, von regelmässigen und starken Mensbeschwerden betroffen. Hast du das Resultat so erwartet?
Also, wenn man in die Literatur schaut, dann sieht man verschiedene Zahlen, wie viele Menstruationsbeschwerden, wie viel Leute an Menstruationsbeschwerden leiden. Es geht aber auch bis 80% rauf. Von dem kann man sagen, es ist eigentlich gleich wie in der Literatur. Und trotzdem bin ich sehr erstaunt gewesen, dass so viele Menschen unter starken und regelmässigen Menstruationsbeschwerden leiden, wo ja sehr eng gefasster Begriff ist. Also es muss stark sein und regelmässig.
Also du würdest jetzt davon ausgehen, dass man weltweit davon kann sagen, dass 2/3 von allen Personen, die menstruieren, starke und regelmässige Menstruationsbeschwerden haben.
Also ich glaube nicht, dass man die Zahlen jetzt auf das globale Level bringen kann, aber einfach in diesen Zahlen von uns zeigt sich das deutliche Resultat, dass es eigentlich 2/3 sind.
Das ist ja schon mal wirklich recht viel. Mm. Und in eurer Studie haben vor allem die jüngeren Personen angegeben, dass sie von starken Menstruationsbeschwerden betroffen sind. Bei unter 20-Jährigen waren es sogar 84%. Wie interpretierst du das Resultat? Das sind ja wirklich fast alle.
Mhm, genau, das widerspiegelt eigentlich auch die Literatur oder andere Forschungsresultate, dass man sieht, dass jüngere Personen noch vermehrt von Menstruationsbeschwerden betroffen sind.
Und wieso ist das so? Ist das so, hat man mehr Menstruationsschmerzen, wenn man jung ist?
Ja, häufig wird das einfach so angegeben. Gründe dafür sind nicht nur klar. Also zum Teil nimmt es mit der Zeit, oder wir sehen so bei uns in den Daten, dass es mit der Zeit die Menstruationsbeschwerden abnimmt. Sie nehmen natürlich auch ab, wenn man zum Beispiel Pillen nimmt oder nicht mehr menstruiert oder weniger menstruiert.
Aber könnte es jetzt zum Beispiel auch damit zu tun haben, dass die jüngeren Personen auch sich mehr gewöhnt sind, über das Thema zu reden, dass es früher noch tabuisierter war als heute und darum jetzt die Jüngeren vielleicht auch noch mehr darüber reden? Könnte das auch noch eine Rolle spielen?
Ja, das sehen wir auch in den Daten, dass die jüngeren Personen eigentlich offener sind, um darüber zu reden. Also wenn sie am Arbeitsplatz fehlen, sagen jüngere Personen eher, dass sie eben wirklich Menstruationsbeschwerden haben. Desto älter Personen sind, desto eher sagen sie, geben sie andere Symptome an. Also sie haben wie Bauchweh oder Kopfschmerzen und fehlen wegen dem und sagen eigentlich nicht, dass sie wirklich Menstruationsbeschwerden haben.
Und das ist wegen Tabuisieren oder haben sie das Gefühl, sie werden dann diskriminiert oder?
Ja, es gibt sicherlich verschiedene Gründe. Also viele finden die Atmosphäre, oder wir gesagt, die Daten, dass viele gesagt haben, die Atmosphäre sei nicht da am Arbeitsplatz, um über Menstruationsbeschwerden zu reden oder sind fürchten negative Konsequenzen. Es hat auch jemand auch in einem von dem Kommentar geschrieben, dass sie das Thema angesprochen hat. Sie hat gesagt, sie habe Menstruationsbeschwerden und sie gehen jetzt heim und dann hat ein Vorgesetzter gesagt, bitte nächstes Mal weniger Details. Und das fördert halt nicht die Atmosphäre, für dass man über Menstruationsbeschwerden redet.
Ja, nein, überhaupt nicht. So über das Maul gefahren. Was ich sehr eindrücklich habe gefunden, ist, dass etwa 70% von allen, die so starke Schmerzen haben, nie bei der Arbeit fehlen. Die 30%, die gefehlt haben, waren im Durchschnitt weniger als 1,5 Tage pro Zyklus abwesend gewesen. Das ist ja auch nicht extrem viel. Und habt ihr auch gefragt, was die 70%, die nie fehlen, die starke Schmerzen haben und nie fehlen, gegen die Schmerzen machen? Pumpen sich die einfach mit Medis voll oder wie? Und wie machen sie das?
Ja, das haben eigentlich die meisten gesagt. Also 87% haben gesagt, sie nehmen Schmerzmittel, um eigentlich am Arbeitsplatz können, zu bestehen in dieser Zeit. Wenige oder nehmen überhaupt bestehende Regulierungen in Anspruch, zum Beispiel gehen ins Homeoffice oder früher aufhören zu arbeiten oder kommen später. Also das meiste ist eigentlich, dass man Schmerzmittel nimmt. Es hat auch einen Kommentar dort dazu gegeben, jemand, der gesagt hat, sie wissen, sie sich überdosieren mit Schmerzmitteln, sie haben immer Angst davor, dass das negative Konsequenzen hat, aber sie können einfach sonst nicht arbeiten.
Und ist das irgendwie so zu interpretieren, dass man einfach möchte nicht auffallen im Arbeitsmarkt, so sein wie alle anderen, also vor allem die männliche Norm, und irgendwie so tun, als wäre kein Körper anwesend?
Also das gibt in der Literatur den Begriff vom Präsentismus. Das heisst, dass man eigentlich zur Arbeit will und auch präsent sein. Aber mit dem fällt eigentlich einher, dass man auch nicht so produktiv ist. Also man will nicht fehlen, aber gleich hat es eigentlich einen negativen Impact auf die Arbeitsleistung, die man bringt. Das ist schon etwas, was wir gefragt haben in der Studie. Viele haben gesagt, mehr als die Hälfte, es hat einen negativen Einfluss, die Menstruationsbeschwerden, auf ihre Arbeitsleistung. 90% haben gesagt, das Energielevel sinkt. Oder 75% haben gesagt, sie können sich schlechter konzentrieren.
Was in diesen 30% auffällt, die unter einen Tag pro Woche, pro Monat fehlen, ist, nur gut 40% davon gibt dann offiziell an, dass es wegen der Menzbeschwerden ist. Der Rest schreibt Bauchweh oder Kopfweh oder gibt gar keinen spezifischen Grund an. Der hat im zweiten Teil von dieser Studie eben auch nach dem Umgang mit Menzthemen am Arbeitsplatz gefragt. Also nach der Tabuisierung oder Offenheit, wie man darüber reden kann. Dass so viele nicht angeben, dass sie wegen Menzbeschwerden fehlen, hat sicher damit zu tun, dass das immer noch ein Tabuthema ist, oder?
Ja, und es hat ja jede siebte Person hat schon negative Reaktionen bekommen, als sie das Thema Menstruationsbeschwerden angesprochen haben. Und diese negativen Reaktionen, die sind eigentlich auch uns mitgeteilt worden in diesem Kommentarfeld. Eben zu diesen negativen Reaktionen hat es so über 600 offene Kommentare gegeben. Die haben wir auch wieder rekodiert, damit man das kann sichtbar machen kann. Also das sind so negative Reaktionen wie «Mach etwas dagegen», «Du bist eben eine Simulantin», «Das ist doch keine Krankheit, das ist Menstruation», «Nimm doch Medikamente». Also hier sieht man den Widerspruch. Es ist eigentlich keine Krankheit, aber sie sollen gleich Medikamente nehmen. Einfach mangelndes Verständnis. Man fühlt sich nicht ernst genommen. Und eben wirklich auch diskriminierende Kommentare.
Oh, was sind so diskriminierende Kommentare?
Jemand hat geschrieben, hier in Anführungszeichen, «Hast du deine Tage? Du bist so gereizt. Oder tust du nur so schwierig? Ich rieche immer, wenn eine Frau die Menstruation hat.»
Puh, heftig. Und hast du noch weitere so Reaktionen, negative Reaktionen eben auf das Äußere von Menstruationsbeschwerden, die vielleicht ein bisschen weniger diskriminierend sind, aber eben auch in die Kerbe schlagen?
Genau, hier auch ein Zitat. Jemand hat auch geschrieben, ihr sei gesagt worden, als sie eben über Menstruationsbeschwerden geredet hat, immer diese Ausrede, man hätte die Tage, das ist doch nicht so schlimm. Ach, komm, tu doch nicht so, das kann ja nicht so schlimm sein. Oder, das kann doch nicht so schlimm sein, du hast ja Schmerzmedikamente, nimm doch Hormone.
Und weiss man, ob die Kommentare von Männern oder von Frauen sind gekommen?
Das weiss man nicht, das haben wir in der Studie nicht erfasst. Man weiss aber, dass die meisten so negativen Kommentare oder Reaktionen sowohl von Mitarbeitenden, also TeammitgliederInnen, wie von Vorgesetzten kommen.
Von beiden Seiten?
Von beiden Seiten.
Und was kann man jetzt so allgemein darüber sagen, über das Tabuisieren oder Enttabuisieren? Also passiert das Enttabuisieren noch gar nicht? Ist es immer noch sehr ein Tabuthema am Arbeitsplatz?
Es ist noch ein Tabuthema. Was wir eben sehen, das sind wirklich die jüngeren Menschen, die menstruieren, die offener darüber reden. Und dort sehen wir schon wie so einen Generationeneffekt. Wir sehen auch in den Daten, dass desto älter die Personen werden, desto mehr haben sie angegeben, sie wollen eigentlich über das Thema am Arbeitsplatz selber auch nicht sprechen.
Mhm. Auffällig ist auch noch, dass von diesen städtischen Angestellten in Zürich nur gut die Hälfte jederzeit auf eine Toilette gehen kann. Ein Drittel kann ab und zu, 9% selten und 1% nie auf ein WC. Was sind das für Arbeitsplätze?
Ja, das können wir eben auch durch unsere Daten nicht genau nachvollziehen, weil wir haben nicht auf die einzelnen Berufe quasi das Individuum können zurückführen, sondern nur die Art und Weise, wie die Personen arbeiten, sei es in Bewegung, sei es alternierend, bewegend sitzend oder nur sitzend. Was wir jetzt wissen von der Stadt Zürich, auch eine Massnahme, die sie eingeleitet haben nach dieser Studie, ist, dass Trampilotinnen neu auch auf die WC kommen von Restaurants, wo es eben nicht immer zur Verfügung gestanden ist. gerade wenn sie Pause haben, zum Beispiel wenn eben das Tram kehrt, dass man eben dort wirklich sanitäre Anlagen zur Verfügung stellt.
Also das hat es vorher noch nicht gegeben, in jeder Schlaufe oder jeder Endstation?
Das kann ich nicht genau so beantworten. Das weiss ich nicht, ob es nicht überall gegeben hat. Aber auf jeden Fall hat man jetzt geschaut, dass sie wirklich auch bei Restaurants auch auf die Toilette können.
Mhm. Können sie natürlich auch nur, wenn sie nicht in Verzug sind und eben 2-3 Minuten Pause haben. Das ist schon, ja.
Ja, ist sicher auch eine Herausforderung.
Ja. Und was sagen die Befragten, was für einen Umgang sie sich wünschen mit Menschenbeschwerden am Arbeitsplatz?
Eigentlich fast 90% haben sich gewünscht, dass man offen über das Thema reden kann. Also es ist wirklich ein Bedürfnis, dass man das Thema besprechen kann am Arbeitsplatz. Und das wird natürlich zur Entstigmatisierung und Enttabuisierung beitragen.
Mhm. Und kann man auch sagen, weil das jetzt städtische Angestellte, also eigentlich ist das ein privilegierter Arbeitsplatz, ein ziemlich sicherer Arbeitsplatz, und dass noch der, das so tabuisiert ist, könnte man davon ausgehen, dass es in anderen Bereichen, wo vielleicht eben nicht so privilegierte Arbeitsplätze sind, noch tabuisierter ist und eigentlich noch prekärer. Kann man das...
Ich denke, es kommt immer auch auf die Atmosphäre vom einzelnen Betrieb an. Ich habe auch mit Leuten zum Beispiel in Kolumbien Kontakt gehabt und dort ist es überhaupt nicht tabuisiert. Dort wird viel mehr darüber gesprochen zum Beispiel. Also es ist nicht so eins zu eins umsetzbar auf andere Kontexte.
Also ist es so ein gesellschaftliches Phänomen? Kann man sagen, dass man in der Schweiz da wirklich verklemmt ist oder irgendwie, ja, das mehr tabuisiert?
Wenn man es jetzt gerade mit Kolumbien verbricht, also mit den Leuten, die ich von dort geredet habe, die sind wirklich viel offener, gehen die mit dem Thema um.
Mhm. Bevor wir über die Handlungsmöglichkeiten reden, die sich eben ergeben aus dieser Forschung oder auch über Kritik an den verschiedenen Lösungsansätzen, die es definitiv auch gibt, gibt es nochmal einen Song, «Girls Can't Play Guitar» von Bones UK. Christine, wieso hast du das Lied mitgebracht? Ist das auch von einer Person aus dem Team?
Ja, das ist auch von einer Person aus dem Team, und zwar von Barbara Wilhelmi. Sie hat vor allem die quantitative Datenerhebung und Auswertung gemacht.
There was this bloke in Camden Town, he came up to us after one of our shows. He said that he loved the gig, but our band would never be as good as his band, because it wasn't possible for girls to play guitar as well as boys. Biologically impossible.
Do you ever get this feeling that I'm feeling, because I'm feeling that I need to be used?
Bei aller Liebe. Aber wir müssen reden.
Du hörst den Talk bei aller Liebe hier auf Radio Rabe, heute zum Thema Menschenbeschwerden am Arbeitsplatz. Bei mir im Studio ist Christine Bigler, die an der Uni Bern zur Gesundheit und Geschlecht forscht. Sie hat vor gut einem Jahr mit ihrem Team eine Studie zu Menschenbeschwerden am Arbeitsplatz verfasst. Vor dem Song haben wir über das Resultat geredet. Jetzt möchte ich wissen, was man machen könnte, dass Personen, die so starke Schmerzen haben, sich wohler fühlen im Arbeitsumfeld. Aber zuerst mal bei aller Liebe, Christine. Gut die Hälfte der Menschheit menstruiert während einer langen Zeit im Leben. Die Frauen sind jetzt auch schon ein bisschen länger im Arbeitsmarkt drin und trotzdem ist das Thema total unerforscht. Was ist das Problem? Könnte man nicht davon ausgehen, dass in einer kapitalistischen Logik jeder Körper optimal funktionieren soll und dass man für das alles unternimmt?
Ja, hier gibt es auch theoretische Erklärungsmodelle für das. Also Aker hat schon in den 90er Jahren gesagt, eben, dass man davon ausgeht, dass der Körper oder dass man quasi wie körperlos eigentlich am Arbeitsort ist. Also dass man da nicht beeinflusst wird von dem Körper und eben ein menstruierender Körper oder auch ein Körper, der noch Care-Aufgaben hat oder so. Das ist eigentlich gar nicht vorgesehen gewesen am Arbeitsplatz. Also man geht dort eigentlich von einem männlichen Körper aus. Und dadurch sind eigentlich die weiblichen Körper schon benachteiligt im ganzen Arbeitsprozess.
Und das hat man bis heute nicht einbezogen in die Reflexion über Arbeitsplätze?
Nein, eigentlich. Also man sieht es jetzt in der Schweiz. Bis jetzt hat man das nicht einbezogen. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz auch keine Leitlinien. Was heisst das? Menstruationsfreundliches Arbeitsumfeld. Also dort haben wir wie noch einen blinden Fleck.
Und Mutterschaftszeit zum Beispiel hat man ja erkämpft. Und dort hat es ja auch viel Kritik dagegen gegeben. Aber das ist ja auch so etwas, wo man könnte sagen, ja, das hat zuerst müssen Öffentlichkeit haben. Zuerst musste die Frau mal arbeiten und dann musste man merken, okay, ich brauche vielleicht Zeit wieder, um zurückzukommen. Könnte das mit der Mens ähnlich passieren?
Ja, es gibt ja auch ähnliche Argumente eigentlich gegen so eine Menstruationsdispens, eben, dass Frauen dann noch mehr diskriminiert sind und dass sie dann keine Arbeit finden werden. Also ich denke, wir sind da auch in einem Prozess.
Mhm. Du hast gar nicht so eindeutig die Argumente dafür. Oder wieder, da kommen wir noch dazu, ein Lösungsansatz eben gegen so starke Mensschmerzen am Arbeitsplatz ist eine sogenannte Mens-Dispens. Es ist in eurer Studie noch nicht um das gegangen, sondern zuerst um das Erforschen von der starken Menschschmerzen am Arbeitsplatz. Aber eine Lösung wäre eben, dass betroffene Personen bezahlte Freitage könnten nehmen, wenn man starke Schmerzen hat und so nicht muss arbeiten oder einfach wenigstens ein bisschen weniger. Und das wird vor allem von Leuten befürwortet, die sich für reproduktive Gesundheit einsetzen. Die fordern nämlich, dass man während der Mens ein angemessenes Arbeitsumfeld schaffen kann. Dass man sich auf eine gesunde Art reproduzieren kann, also allgemein weniger Stress, weniger Schmerzen. Aber es gibt auch Kritik an diesem Ansatz. Was argumentieren die KritikerInnen?
Ja, also in der Literatur wird sowohl pro und con eben zu dieser Menstruationsdispens diskutiert. Aber hier muss man sagen, das sind wirklich theoretische Überlegungen. Bis jetzt, also zu meinem Wissen, ist noch keine Menstruationsdispens evaluiert worden, wissenschaftlich evaluiert worden.
Also weltweit noch nie?
Zu meinem Wissen nicht, nein. Und nicht so, dass man es jetzt auf die Schweiz übertragen könnte. Ich kenne natürlich auch nicht die globale Literatur jetzt überall, weil zum Beispiel in Japan gibt es schon länger eine Menstruationsdispens, aber was dort alles erforscht ist, könnte ich jetzt nicht auf das Komma sagen, dass dort noch nie etwas evaluiert ist. Aber jetzt zum Beispiel Spanien, wo schon länger Menstruationsdispens hat, dort ist es nicht evaluiert. Was sind Gründe, wo man sagt, dass wo gegen eine Menstruationsdispens aufgelistet werden, dass sie einerseits, dass eben Diskriminierung und Stigmatisierung am Arbeitsplatz zunimmt, das, was ich vorher gesagt habe, dass Frauen noch mehr diskriminiert werden und eben keinen Job finden, weil sie ja dann nicht nur während der Mutterschaftszeit weg sind, sondern eventuell dann auch einmal pro Monat, was ja aber eigentlich dagegen spricht, was man in unseren Daten sieht, dass Frauen ja eigentlich nicht fehlen. Es ist die Angst vor Missbrauch, wenn man so etwas einführen würde, eben, dass man missbraucht könnte werden von Menstruierenden. Das sehen wir ja auch, dass das jetzt schon als Argument genutzt wird, wenn jemand sich quasi öffnet und sagt, ich muss hey, weil ich so starke Menstruationsbeschwerden habe. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre, also dass sich menstruierende Menschen quasi unter Druck fühlen, zu sagen, dass sie menstruieren. Und das vierte ist, so eine, dass es eine Medikalisierung gibt von Menstruation. Also, dass man es eigentlich als Krankheit würde anschauen. Das sind Befürchtungen, wenn man eine Menstruationsdispens einführt, dass das würde eintreten.
Was denkst du persönlich? Sind das berechtigte Befürchtungen?
Ich denke, eine Menstruationsdispens, und das haben wir wie auch bei uns im Bericht geschrieben, sollte nicht allein kommen, weil wir haben ja gesehen, das Thema ist sehr stigmatisiert und tabuisiert. Ich denke, es müsste, wenn man es einführt, zusammenkommen mit einer Entstigmatisierungskampagne, eben, dass man lernt, auch Vorgesetzte, alle lernt, darüber zu reden, dass eben man nicht in die Falle tappen von vermehrter Diskriminierung. Ich denke, es soll eben nicht als einzelne Massnahme sein, sondern es sollte eben mit mehreren Massnahmen zusammenkommen. Wir sehen es zum Beispiel in Schweden oder auch in der UK hat man schon so menstruationsfreundliche Leitfäden dargestellt und die setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen.
Mhm, da reden wir nachher noch drüber. Die Kritik, aus welchen Positionen wird die argumentiert? Gibt es da ein Links-Rechts-Schema oder ja, wer ist dafür, wer ist dagegen?
Jetzt, so aus der Literatur kann man es eigentlich gar nicht so genau sagen, wer wie argumentiert. Wir sehen aber jetzt zum Beispiel in Zürich das Postulat hat zwei aus der Grünen Partei eingereicht, wo man sagt, okay, wir wollen hier vorwärts machen und auch Daten haben und einen Pilotversuch starten.
Im dritten Teil von eurer Studie zu Mensbeschwerden am Arbeitsplatz habt ihr die Teilnehmenden auch nach so einer Mensdispens gefragt. 52% hat gesagt, sie würden das in Anspruch nehmen, also gut die Hälfte. 13% hat gesagt, sicher nicht. Und 34%, also ein bisschen mehr als ein Drittel, sind unsicher. Wie interpretierst du die Zahlen? Also gut zum Beispiel die 13%, die sagen, sicher nicht. Sind das jetzt eher die älteren Personen gewesen?
Ja, wir sehen schon, dass ältere Personen eher skeptischer sein gegen so eine Menstruationsdispens. Es kommt aber auch darauf an, was man für eine Arbeit nachgeht. Also wir sehen, dass Leute, die eben zum Beispiel stehend oder alternierend oder in Bewegung arbeiten, dass die eher Befürworterinnen sind von so einer Menstruationsdispens oder auch jüngere Leute sind eher, würden so etwas eher in Anspruch nehmen.
Was sind das so für Berufsfelder, wo du jetzt sagst, stehend, alternierend, ist das die Lehrpersonen oder was ist
das? Genau, das könnte jemand aus der Lehrperson sein, aber es könnte auch jemand aus der Pflege sein zum Beispiel oder auch jemand, der Gartenarbeit macht für die Stadt.
Und jetzt die Zahl 34%, die unsicher ist, das ist ja auch noch viel, ein Drittel, der nicht weiss, wie sie würde reagieren, wenn sie so eine Dispens hätte. Das ist ja auch noch komisch. Wieso ist das so?
Ja, wir haben die Leute auch gefragt, Begründung, eben, wieso das sie es würden nutzen und wieso nicht, oder eben, wenn man unsicher ist, wieso. Und eigentlich der Hauptgrund bei denen, die unsicher sind, bei diesen 34%, sind, dass sie Angst haben vor negativen Konsequenzen.
Also, dass sie diskriminiert werden am Arbeitsplatz, dass sie zum Beispiel weniger Stellenprozent bekommen oder dann lieber, dass man lieber einen Mann einstellt für 100%, wo man davon ausgeht, der funktioniert einfach oder so
ja,
Sachen.
Genau. Also es hat einfach, sie haben einfach Angst vor negativen Konsequenzen. Es kann in verschiedenen Formen kommen, diskriminierende Formen oder aber auch, dass man eben nicht zum Beispiel befördert wird.
Du hast schon gesagt, Spanien kennt so ein Modell für eine Menstispens, aber auch in der Schweiz gibt es zwei Städte, Yverdon und Fribourg, die so eine Menstispens eingeführt haben. Du hast gesagt, es gibt noch keine Studie, aber kann man gleich schon ein bisschen von Erfahrungen sprechen, die die haben gemacht? Also gibt es da gleich schon irgendwie Artikel oder Interview oder weiss man da irgendetwas dazu?
Von Spanien hat man mal ausgewertet, wie viele Personen so eine Menstruationsdispens in Anspruch nehmen. Aber die Zahlen sind eigentlich sehr tief. Aber in Spanien ist es auch so geregelt, dass man, bevor man überhaupt so eine Menstruationsdispens kann in Anspruch nehmen kann, muss man schon ein Arzt- oder Ärztinnenzeugnis haben, dass man wirklich an starken Menstruationsbeschwerden leidet. Also das trifft ja dann auch nicht auf alle zu. Wegen dem finde ich die Zahlen sind jetzt auch nicht sehr repräsentativ.
Mhm. Und jetzt sind wir hier in Fribourg. Hast du mit den Leuten geredet, die verantwortlich sind? Oder?
Nein, wir haben bis jetzt nicht mit ihnen geredet, aber es sind ja wirklich neue Modelle, die jetzt oder gerade sind eingeführt worden.
Also seit letztes Jahr oder noch?
2024 und 2025. Also es ist wirklich ganz etwas Neues, was hier eingeführt wird. Und dort mit diesen Leuten sind wir nicht in Kontakt gewesen, aber ich denke, dort wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn man das wissenschaftlich begleitet, um zu schauen, wer, wie viel und wenn, welche Positionen, zum Beispiel welche Personen eben das wirklich nutzen.
Und weißt du, das wird das wissenschaftlich begleitet oder nicht?
Das weiss ich nicht.
In anderen Ländern, du hast es auch schon erwähnt, wie zum Beispiel Großbritannien oder Schweden, gibt es Labels oder Richtlinien für einen menstruationsfreundlichen Arbeitsplatz. Was steht dort drin?
Ja, hier ist ein Beispiel aus Schweden. Dort sagt, ein menstruationsfreundlicher Arbeitsplatz besteht eigentlich aus drei Hauptkriterien. Einerseits muss das physische Arbeitsumfeld gewährleistet sein, das heisst, man muss Zugang haben zu Toiletten, es soll verschliessbare Abfallkübel haben in den Toiletten, Zugang zu Wasser, Zugang zu Menstruationsprodukten und auch zu Arzneimitteln. Das wäre so der erste, das physische Arbeitsumfeld. Aber die Organisation von Arbeitsbelastung soll auch angepasst werden, zum Beispiel durch regelmässige Pausen, Anpassung von Arbeitsbelastung und, falls eben nötig, einen bezahlten Urlaub. Und hier, das ist eben, da sieht man, die Menstruationsdispens ist eigentlich nur ein Teil. Und die dritte Forderung ist eigentlich, dass man eben die Sensibilisierung und Aufklärung macht, also eben Schulung zur Entstigmatisierung und Enttabuisierung von allen Geschlechtern zum Thema Menstruation.
Mhm. Und sie jetzt in diesen Ländern sind da begleitende Forschungsprojekte gelaufen. Hat man da auch schon Erfahrungen, die man verallgemeinern könnte?
Bis jetzt ist noch nicht publiziert worden.
In einem Interview hast du, Christine, noch von einem ganz anderen Ansatz erzählt. Australien diskutiert, ob sie für alle Menschen, also alle Geschlechter, sogenannte reproduktive Tage könnten einführen. Was heisst das? Was ist das?
Ja, dort will man eigentlich auch wie vorbeugen, dass es eben nicht zu mehr Diskriminierungen kommt gegenüber menstruierenden Menschen. Das wären wie 12 reproduktive Tage, also einen pro Monat, wo so alle Geschlechter könnten in Anspruch nehmen. Und dann müsste man auch nicht sagen, wieso man jetzt genau so einen reproduktiven Tag in Anspruch nehmen. Das kann sein eben bei Menstruationsbeschwerden, es kann aber sein, wenn man Vorsorgeuntersuchungen macht als Mann, zum Beispiel bei Prostata, oder wenn man Fertilitätsbehandlungen hat, oder auch zu Schwangerschaftsuntersuchungen. Also sie können wie verschiedene eingesetzt werden von beiden Geschlechtern. Oder auch wenn man zum Beispiel eine Unterbindung machen will, bei einem Mann. Einfach alles, was mit Reproduktion zu tun hat, dass man für das 12 Tage im Jahr überkäme.
Und wie beurteilst du das, die Idee, aus deiner Perspektive?
Ich finde es eigentlich ein guter Ansatz, weil es eben nicht nur für ein spezifisches Geschlecht ist, sondern für alle. Und ich finde es eben sehr wichtig, wenn man die reproduktive Gesundheit wirklich fördert. Es ist ja oft das, was unsere Gesellschaft eigentlich alles aufbaut, dass man dem auch Platz gibt.
Jetzt zu Zürich. Die haben jetzt die Studie gemacht, die haben Zahlen, wie es mit ihren Arbeitnehmenden aussieht. Wie geht es jetzt da weiter?
Aber wir haben im November die Studie nochmal vorgestellt in Zürich. In Zürich ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden, intern, wo man jetzt eben gerade am Entwerfen ist, was für Massnahmen getroffen werden. Die eine habe ich ja schon erzählt, bezüglich der Zugang zu Toiletten für Trampilotinnen. Aber da sind wir selber auch gespannt, was halt die nächsten Schritte sind.
Und weitere Beispiele hast du nicht, die du uns erzählen kannst?
Nein, leider habe ich nicht weitere Beispiele.
Und wenn man jetzt auf nationaler Ebene etwas zu Menschbeschwerden am Arbeitsplatz würde unternehmen würde, zum Beispiel das Büro für Gleichstellung sagt, wir machen da, wir investieren da Geld, was wäre deine Empfehlung?
Ja, also erstens mal müssen wir wirklich Daten erheben für die ganze Schweiz zu Menstruationsbeschwerden am Arbeitsplatz, dass man ein Gesamtbild hat. Und zweitens, denke ich, müssen wir Leitlinien entwerfen, was heisst eben für die Schweiz ein menstruationsfreundliches Arbeitsumfeld.
Also eigentlich muss man von vorne anfangen. Zuerst Forschung, dann Massnahmen entwickeln,
genau,
evaluieren.
Das ist wie halt in diesem Bereich Gesundheit und Geschlecht. Dort fehlen in ganz vielen verschiedenen Bereichen und vor allem auch in Frauengesundheit fehlen einfach Daten, Datengrundlage, wo man dann darauf aufbauen könnte, um Massnahmen zu machen, die zur Verbesserung von der Gesundheit der Frauen beitragen.
Christine Bigler, herzlichen Dank für das Gespräch und schön bist du an diesem Sonntagnachmittag hier zu uns ins Rabenstudio gekommen.
Merci vielmals.
Wir hören jetzt nochmal einen Song, den du mitgebracht hast, von Tu Athena, das Lied «Denken». Wieso das Lied?
Das ist ein Wunsch von Edna Salzmann. Edna ist Forschungsassistentin bei uns im Zentrum für Geschlechterforschung. Sie hat hier sehr fest mitgearbeitet an dieser Studie.
Du hörst bei aller Liebe hier auf Radio Rabe, heute zum Thema Menschbeschwerden am Arbeitsplatz. Im Studio zu Gast war Christine Bigler. Sie arbeitet an der Uni Bern und hat vor gut einem Jahr mit ihrem Team eine Studie zu Menschbeschwerden am Arbeitsplatz veröffentlicht. Livia, was hat dich besonders beeindruckt von dem, was Christine hat erzählt?
Sehr viel hat mich beeindruckt. So zwei Sachen sind mir jetzt wirklich gerade noch sehr präsent. Also einerseits die Tabuisierung, wo Christine Bigler angesprochen hat, also dass es einfach immer noch ein Tabu ist, um über Menstruation und Menstruationsbeschwerden zu reden am Arbeitsplatz. Das finde ich schon sehr bezeichnend. Und das andere, was ja mit dem zusammenhängt, ist, dass noch nicht mehr passiert ist in der Schweiz. Also dass es noch nicht mehr Massnahmen gibt, wo ja eben in anderen Ländern, oder eben zum Teil ist dort in dem Fall ja schon, das finde ich cool, genau, aber dass da einfach noch nicht mehr passiert ist.
Ja, das hat mich auch gedacht, im 2026, dass irgendwie Menstruation, wo irgendwie gut die Hälfte der Leute betrifft, wo sehr viele Leute, die am Arbeiten sind, wo man nicht, einfach noch nicht mehr dagegen macht, dass sich die wohler fühlen. Und wenn man auch merkt, auch in der Studie sieht, man ist weniger effizient und trotzdem schaut man wie nicht. Also eigentlich, wenn man kapitalistisch würde denken, müsste man ja dort wirklich auch hinschauen und schauen, dass sich die Leute optimieren können. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung. Ich fände jetzt wie so eher schauen, dass es diesen Personen gut geht. Das hat mich auch sehr erstaunt. Und was ich sehr interessant fand, ist der Ansatz von Australien, den Christine hat erzählt, die reproduktiven Tage, die alle Geschlechter nehmen können, die heissen zum Beispiel eben nicht nur bei Mens oder Geburt, sondern auch bei zum Beispiel Fertilitätsbehandlungen, dass man dort einfach die zwei Tage eingeben kann. Und es eben auch Männer können eingeben können oder andere Personen. Und so irgendwie nicht nur die Frauen die ganze Zeit als die Personen gelten, die nicht 100% im Arbeitsmarkt können tätig sein wegen ihrem Körper und so die ganze Zeit immer wieder diskriminiert werden und immer wieder man muss diskutieren, was machen wir jetzt für die Frauen, sondern dass man, wie jetzt eben auch die Serie, die wir haben zur reproduktiven Gerechtigkeit, dass man Reproduktion als gesellschaftliches Problem anschaut und das probiert auch gesellschaftlich zu lösen und nicht individuell.
Ja, hoffen wir, dass sich da noch etwas bewegt in diese Richtung.
Unbedingt.
Wenn ihr jetzt die Sendung verpasst habt, dann könnt ihr sie auf unserer Webseite nachhören auf rabe.ch/bi-aller-liebe.
Oder auch auf dem Podcast-Kanal von Rabe. Ihr findet sie, wenn ihr dort im Suchfeld «Bei aller Liebe» eingebt und dann sollte sie erscheinen.
Ihr könnt uns auch folgen und liken auf Instagram. Und die nächste Sendung gibt es dann in einem Monat wieder, am 15. Februar, am 5. Uhr auf Radio Rabe.
Habt einen schönen Sonntagabend. Am Mic verabschiedet sich die Monika.
Und Livia. Tschüss.
Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
Bei aller Liebe. Wir
bei
müssen
aller
reden.
Liebe. Aber wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.